Domradio Sternzeit.
Ja, seit gestern Abend wissen wir es. Deutschland wird im Halbfinale der Fußball-WM gegen Brasilien spielen. Und das nehmen wir als Anlass, in den kommenden 2 Stunden nach Brasilien zu gehen. Wir fahren oder fliegen gleich in die Stadt Porto im Nordosten des Landes, wo das Brasilien-Hilfsprojekt Brasil 09 seit 2009 Hilfsarbeit, Entwicklungszusammenarbeit leistet. Und da begrüßen wir gleich unsere Studiogästin, die heißt Larissa Holski. Die hat das Projekt im Jahr 2007 angeleiert und seitdem schon sehr viel erreicht. Die Sternzeit im Domradio ist das. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich freue mich, dass Sie zuhören.
Domradio Sternzeit.
Ja, wir sprechen heute über das Brasilien-Hilfsprojekt Brasil 09 und bei mir zu Gast im Studio ist die Gründerin dieses Projektes. Ja, sag am besten selber mal deinen Namen, denn wir wollen dich jetzt vorstellen.
Mein Name ist Larissa Holski.
Hallo, schönen guten Tag. Hallo.
Hallo, guten Morgen. Bon dia.
Alter?
23.
Du wohnst wo?
In Köln-Lindenthal.
Dann, du machst eine Ausbildung?
An der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft.
Und gleichzeitig ein Studium?
Genau, Sozialwissenschaften an der Uni zu Köln.
Wo bist du aufgewachsen?
In Imrolofen auf einem alten Bauernhof. Das ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Hannover.
Wie viele Geschwister?
4 habe ich, die sind jünger.
Du hast Hobbys?
Genau, zum Beispiel ganz viel Zeit mit meinem jüngsten Bruder auf Fußballplätzen verbringen, viel reden, Cocktails mixen, aber nicht trinken und verrückte Ideen in die Tat umsetzen.
Verrückte Ideen, da gib mir doch mal deine verrückteste Idee.
Ich glaube, die war, als ich 16 war, da wollte ich eine Klassenfahrt nach Brasilien organisieren, 100.000 Euro sammeln, mit 80 Jugendlichen ein Bildungshaus bauen und das hat tatsächlich geklappt, da reden wir ja nachher in der Sternzeit drüber.
Genau, das ist das richtige Thema. Du bist natürlich, wenn du dich für Brasilien auch interessierst, am Fußball interessiert und deswegen war dein allererstes Wort?
Tor.
Sehr gut. Dein Lieblingsspruch?
Ist Perfektion ist asozial. Ich bin selbst Perfektionistin. Ich sag mir das selbst immer wieder, aber das hilft nicht so richtig viel.
Lieblingsfilm?
Ist Central do Brasil oder Central Station.
Das ist, worum geht's da?
Es geht um einen kleinen Jungen in Rio de Janeiro, der durch einen tragischen Unfall seine Mutter verliert und dann durch verschiedene Umstände an eine sehr griesgrämige Frau gerät, die ihn eigentlich abschieben möchte und an eine Adoptionsfirma verkaufen möchte, dann aber doch schlechtes Gewissen bekommt und mit ihm auf die Suche nach seinem Vater geht und man lernt in diesem Film sehr viel über Brasilien.
Und du guckst nicht nur Filme, sondern auch Fernsehen.
Genau, am liebsten die Sportschau, wenn der FC Schalke gewinnt. Viele gucken ja auch gern den Tatort, das kann ich kaum ertragen, denn wenn es brenzlig wird, dann gucke ich immer nicht mehr hin.
Warum?
Ich kann mir selbst nicht ganz erklären. Eine Idee habe ich war als Baby bei einem Banküberfall dabei und vielleicht hat mich das geprägt und deswegen kann ich jetzt Mord und Totschlag nicht mehr gut sehen. Damals ist allerdings keiner ums Leben gekommen.
Und sag mir zum Schluss noch, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, sag mir noch eine Sache, die unsere Hörer garantiert nicht von dir erwarten würden.
Ich kann meinen Namen tanzen.
Larissa Holski ist bei uns im Studio, die Gründerin des Brasilien-Hilfsprojektes Brasil 09. Darum geht's heute in der Sternzeit.
Domradio Sternzeit.
Ja, wir sind heute in Brasilien unterwegs und eigentlich, wenn man über Projekte in Brasilien redet, man kann ja die Fußball-WM nicht ignorieren in dem Zusammenhang. Deswegen wollen wir, bevor wir ins Thema einsteigen, uns noch dem gestrigen, dem freitäglichen Spielabend bei der WM widmen. Ja, Deutschland und Brasilien waren die Gewinner. Das heißt, am kommenden Dienstag um 22 Uhr treffen die beiden dann in einem der beiden Halbfinalspiele aufeinander. In Brasilien, dem Land, das heute Mittelpunkt unserer Sternzeit, ist ja unsere Studiogästin Larissa Holski. Du hast gestern garantiert auch Fußball geguckt.
Na klar, ich habe beide Spiele geguckt.
Wie war's? Wie war's für dich?
Ja, es war ein schöner Fußballabend bis kurz vor Ende, als der Gegenspieler dem Superstar Neymar von Brasilien in den Rücken gesprungen ist. Eine Schocksekunde und das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe, war auch zu gucken, was mit dem Jungen passiert und habe dann mit Schrecken festgestellt, dass der sich ja einen Wirbel gebrochen hat und bei der WM auf jeden Fall ausfällt. Immerhin, er wird wieder ganz gesund.
Mehr zum Spielabend von gestern, das hören wir jetzt von Henriette Jedicke.
Kopfballschreck Mats Hummels war es, der bereits in der 13. Minute für den Siegtreffer der deutschen Mannschaft im Spiel gegen die Franzosen sorgte.
Nicht umsonst so schwer, da muss ich wenigstens Kraft haben, wenn ich schon nicht der leichtfüßige Typ vielleicht bin. Ist einfach der nächste Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Es ist echt diese WM ziemlich heftig, was alles im Positiven klappt.
Sagte Hummels nach dem Spiel. Dass er das Algerien-Spiel noch wegen einer Grippe verpasst hatte, war Hummels trotz der Hitze in Rio de Janeiro nicht mehr anzumerken. Er traut der Mannschaft bei diesem Turnier noch so einiges zu. genauso wie Teammanager Oliver Bierhoff.
Ja, ich glaube, dass wir die Art Fußball schon spielen, mit der wir eine Chance haben zu gewinnen. Wir arbeiten defensiv alle hart. Das ist das, was viele von uns auch gefordert haben vor dem Turnier, was wir eben auch umsetzen. Es ist einfach so, dass man nicht mit zwei Gegentoren im Schnitt eine Weltmeisterschaft gewinnen kann, sondern dass man dafür immer eine stabile Defensive braucht.
Für die Null im Ergebnis sorgte nicht zuletzt auch Torwart Manuel Neuer. Als Libero und falsche Fünf wurde er nach seiner famosen Vorstellung gegen Algerien betitelt. Und auch gegen Frankreich war er es, der mit einem Weltklasse-Reflex ein Tor von Benzema verhinderte. Trainer Joachim Löw war voll des Lobes.
Er ist in der Spieleröffnung schon sehr, sehr gut. Er ist auf die Linie überragend. Also er gehört jetzt seit einigen Jahren, seit 2010, zu den allerbesten, wenn nicht sogar der Beste der Welt. Also und er strahlt unheimlich viel Ruhe aus und das ist natürlich, gibt allen in der Mannschaft auf dem Platz natürlich wahnsinnige Sicherheit.
Das konnte auch Wolfgang Sedelmeier beobachten. Der Pfarrer der deutschen katholischen Gemeinde in Paris hat das Spiel mit vielen französischen Fans gesehen und dabei der deutschen Mannschaft die Daumen gedrückt.
Ich fand, dass die Franzosen sehr gut gespielt haben. Da ging es schon um Glück. Es gab auch für die Deutschen viele Chancen. Ich fand, es war sehr ausgeglichen und das Quäntchen Glück war auf der deutschen Seite, so fand ich es.
Ob die deutsche Mannschaft dieses Glück auch im Halbfinale gegen Rekordweltmeister Brasilien haben wird? Bei dem 2:1-Sieg der Seleção gegen die leidenschaftlich spielenden Kolumbianer musste Liebling Neymar das Spiel unfreiwillig früher als gedacht verlassen. Er wurde in der Partie so viel gefoult, dass er schließlich verletzt rausgetragen wurde. 54 Fouls gab es in dem Spiel, Höchstwert bei dieser WM. Für die brasilianischen Tore sorgten zwei Abwehrspieler, Thiago Silva und David Luiz. Verspricht, ein spannendes Halbfinale zu werden, findet auch Pfarrer Sedelmeier.
Der brasilianische Fußball ist schon nochmal so ein ganz eigener und so. Allerdings hatten die Brasilianer auch immer wieder Schwierigkeiten. Ich bin sehr gespannt. Ich war überrascht. Ich wohne hier in einem relativ ruhigen Wohnviertel. Gestern Abend, als das Spiel mit Kolumbien war, da hörte ich Schreie. Also hier in Paris gibt es also so Jubelschreie und da dachte ich mir, hoppla, also hier gibt es scheinbar auch eine große Anhängerschaft für Brasilien. Das wird sicher nochmal spannend.
Kolumbien ist raus, Frankreich ist raus, das heißt, dass die erste Halbfinalbegegnung heißt Deutschland-Brasilien am kommenden Dienstag um 22 Uhr. Henriette Jedicke war das.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Unsere Sendung heißt heute Anpfiff für die Zukunft. Wir stellen das Brasilien-Projekt Brasil 09 vor und bei uns im Studio ist die Gründerin dieses Projektes Larissa Holski. Hallo nochmal.
Hallo.
Und ihr seid mit eurem Projekt, habt ihr 2007 angefangen und habt als allererstes mit 100.000 Euro gesammelt, um mit 25 Schülern ein Bildungshaus in Brasilien zu eröffnen. Habe ich das so richtig gesagt?
Und das ist genau richtig.
Jetzt habe ich aber am Anfang öfters das Wort Entwicklungsprojekt erwähnt und du sagst...
Entwicklungsprojekt hast du nicht gesagt, Hilfsprojekt.
Hilfsprojekt. Aber Hilfsprojekt sollte man in dem Zusammenhang nicht sagen.
Genau, Hilfsprojekt, das ist ein Wort aus einer Zeit, in der man noch glaubte, dass man mit Geld allein Ungleichheit beseitigen kann. Und, das glaubt man heute nicht mehr. In unserem Projekt geht es darum, dass Jugendliche aus Brasilien und Deutschland sich gegenseitig unterstützen. Also auch wenn die Brasilianer uns besuchen kommen, dann arbeiten die hier und wir sind der Meinung, dass wir Jugendlichen aus Deutschland mindestens genauso viel lernen und aus diesem Projekt mitnehmen wie die Brasilianer.
Das Ganze läuft jetzt seit 2007, habt ihr es initiiert. 2008 warst du das erste Mal in Brasilien und das letzte Mal in Brasilien warst du jetzt im April. Du warst erst vor Ort. Wie war das denn für dich?
Ja, es war wunderbar, weil ich jedes Mal natürlich wieder meine Freunde treffe und natürlich hatte ich auch ganz viel zu tun. Wir haben jetzt ein Großprojekt abgeschlossen, das Projekt Fuji Cultura, da geht es um Obstanbau und da wurden Abrechnungen gemacht und ich habe mit Bäume gepflanzt, aber natürlich auch ganz viele Menschen getroffen, die ich schon sehr vermisst habe.
Wo warst du da genau?
Ich war in Porto, einer Stadt mit 12.000 Einwohnern im trockenen und armen Nordosten. Bis zur Küste sind es da 300 Kilometer. Für brasilianische Verhältnisse ist das ein Katzensprung. Und wer sich jetzt auf der WM-Karte schon ein bisschen auskennt, dem sei gesagt, dass die nächste WM-Stadt Fortaleza gewesen wäre.
Ja, okay, da haben wir auch schon gespielt.
Richtig.
Also du hast jetzt nicht unbedingt die Stadien besucht, auch nicht die Traumstrände und den Zuckerhut. Was hast du denn da gemacht?
Ja, also... mein Arbeitsablauf, mein Tagesablauf war genau der von den Jugendlichen, die wir zurzeit da unterstützen. Wir sind morgens auf die Plantage gefahren, haben den Boden vorbereitet, haben Löcher gegraben, haben dann Bäume gepflanzt, die in wenigen Monaten schon die ersten Früchte tragen sollen. Und am Nachmittag haben wir Früchte im Ort eingesammelt bei Menschen, die uns die geschenkt haben oder für geringes Geld verkauft haben, haben das weiterverarbeitet und jeden Freitag auf dem Markt verkauft.
Das ist aber das, was ihr jetzt im Moment gemacht habt?
Genau.
Genau. Wie war das bei deiner ersten Reise, als du dahin bist?
Bei der allerersten Reise haben wir unsere Klassenfahrt vorbereitet. Wir sind statt einer Klassenfahrt nach Italien und nach Frankreich eben nach Brasilien gefahren, um dort einen Arbeitseinsatz zu machen. Und das ist die erste wirklich erwähnenswerte Reise. Da haben wir von morgens bis abends gebaut, denn wir mussten in 4 Wochen ein Bildungszentrum fertigstellen. Und zwar nicht nur wir 25 Deutschen, sondern es waren auch noch 60 brasilianische Jugendliche dabei.
Und das hat dann auch funktioniert?
Das hat tatsächlich geklappt. Am allerletzten Tag konnten wir das Haus einweihen und es selbst kaum glauben.
Und zu dem Ganzen, das hat mich ein bisschen überrascht, gibt es auch noch ein Lied. Ihr habt dazu einen Brasil 09 Song, Vamos ao Brasil, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen,
ja, korrekt,
aufgenommen. Wir hören da mal kurz rein.
Vamos ao Brasil, die Reise kann beginnen. Vamos ao Brasil, warum sind wir nicht längst da? Vamos ao Brasil, wir würden ja auch schwimmen. Warum nicht in jedem Jahr?
Wie kommt man dazu, wenn man denn als Schulklasse von 16-Jährigen sich so ein Projekt aufnimmt, was ja schon überhaupt eine große Aktion überhaupt ist, dann da auch noch sowas zu machen, in Auftrag zu geben?
Wir brauchten ja unheimlich viel Geld in dieser Zeit. 100.000 Euro, genau waren es sogar 113.000, sind für Jugendliche mit 16 Jahren eine ganz schöne Menge. Und deswegen haben wir unter anderem ein Benefizkonzert organisiert und Bands eingeladen und die hatten dann die Idee, wollen wir nicht auch was zusammen singen, haben uns dieses Lied geschrieben und dann haben wir es gemeinsam im Studio aufgenommen und wir haben das oft natürlich auch in Brasilien dann mit den brasilianischen Freunden gesungen und es hat uns diese Zeit erleichtert, in der wir auf die Reise gewartet haben.
Vor 7 Jahren hat das alles angefangen. Mit 16 Jahren hast du das Brasilien-Projekt, Entwicklungsprojekt, kann man das sagen?
Ja, das darf man
das
sagen.
Das Entwicklungsprojekt Brasil 09 gegründet. Das ist heute das Thema in unserer Sternzeit. Du warst gerade in Brasilien, darüber hören wir gleich nach den Nachrichten noch mehr. Und du hast uns auch noch brasilianische Musik heute mitgebracht.
Genau, und der erste Song, den ich mitgebracht habe, das ist Balada von Gustavo Lima.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Anpfiff für die Zukunft haben wir das Lied, die Sendung haben wir die Sendung genannt. Wir stellen das Entwicklungsprojekt Brasil 09 vor, das im Jahr 2007 gegründet wurde, um Menschen in Brasilien zu helfen, aber auch den Menschen in Brasilien, dass die zu uns kommen und uns hier helfen. Das Ganze hat gegründet Larissa Holzki, die bei uns heute im Studio ist. Also erklär uns das doch mal ganz genau. Wieso gründet man denn mit 16 Jahren ein Entwicklungsprojekt für Brasilien?
Ich würde sagen, wenn ich mit 16, wann dann? Ich glaube, danach ist man nie wieder naiv und mutig genug, laut zu sagen, ich will die Welt verändern. Ich habe damals an meinen Eltern und anderen Erwachsenen gesehen, dass die Nachrichten von Armut, Hunger und Gewalt schon sehr viel abgeklärter und auch irgendwie abgestumpft aufnehmen. Und das hat mir Angst gemacht. Da habe ich gedacht, in dieser Situation, wenn man das so aufnimmt, kann man gar nichts mehr ändern. Also wenn jetzt, dann muss ich jetzt anfangen.
Warum bist du dann ausgerechnet nach Brasilien gegangen?
Ehrlich gesagt hat das mit brasilianischen Fußballern angefangen. Ich habe Interviews von denen gehört und war erstaunt. Viele von denen haben ja große Ungerechtigkeit, Armut erlebt in ihrer Kindheit, auch Gewalt. Und trotzdem spricht aus den Gesprächen über Brasilien immer eine ungeheure Liebe. Viele haben das ja jetzt gesehen, wenn die Brasilianer die Nationalhymne singen, mit welcher Inbrunst und mit einem Strahlen in den Augen, die das singen. Und ja, wenn man die Missstände im Land anschaut, kann man das eigentlich nicht verstehen. Und ich habe mich eben gefragt, woher kommt diese Faszination? Und deswegen wollte ich unbedingt dieses Land kennenlernen.
Ja, die singen die Nationalhymne ein bisschen anders als unsere Fußballer hier. du hast das gemacht, da wart ihr 16, ihr habt das als Schulklasse angegangen. Das ist ja ein riesiger Schritt. Was haben denn die Lehrer dazu gesagt?
Ja, wir haben die Lehrer bestürmt. Wir sind also als Klassengemeinschaft dahin gegangen und gesagt, wir wollen das unbedingt machen. Und unsere Klassenlehrerin hat uns mit großen Augen angeguckt, hat auch ein bisschen spöttisch gelacht und hat gesagt, wenn ihr meint, dann macht doch mal. Die hat das eben nie im Leben für möglich gehalten. Und das war eigentlich der größte Ansporn für uns überhaupt, dass wir gesagt haben, dieses Projekt muss jetzt zustande kommen.
Das heißt, ihr habt das alles ganz alleine dann angegangen?
Genau. Es ging los, dass wir große Hilfsorganisationen angeschrieben haben, wir wollen dahin, wir wollen was tun, wir sammeln jetzt 100.000 Euro. Wer will denn unsere Unterstützung haben? Und viele haben uns ähnlich belächelt wie unsere Klassenlehrerin. Nur Kolping International, die haben sofort gesagt, kommt mal vorbei, das klingt super spannend. Wir haben keine Ahnung von sowas, wir haben sowas selbst noch nicht gemacht. Aber wir können ja mal schauen, ob wir zusammenkommen. Und dann waren wir da, haben uns vorstellen lassen, nach welchen Prinzipien die arbeiten. Das ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Und danach haben wir gesagt, okay, auf dieser Basis können wir gut zusammenarbeiten.
Und über Kolping seid ihr dann eben auf den Ort Porto gekommen. Hast ja gesagt, da findet das Ganze ja statt.
Genau, Kolping International ist ja überall vernetzt. Und die Kolping-Familie in Porto, die brauchte ein Bildungshaus für Jugendliche. Und dafür fehlten aber leider Zehntausende Euro. Und da haben wir gesagt, das ist ein super Projekt für uns und dieses Haus, das könnten wir doch alle zusammen bauen. Und so ist es gekommen. 2 Jahre später sind wir mit 25 Schülern dahin geflogen und haben zusammen mit 60 brasilianischen Jugendlichen gebaut, also gemauert, die Dachsteine gesetzt und den Boden festgestampft. Kolping hat das also vermittelt und am Anfang übersetzt und jetzt machen wir aber alles alleine.
Was heißt denn Bildungshaus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist ein einfaches Haus mit 5 verschiedenen Räumen. Ein großer Saal ist darin, also wo öffentliche Veranstaltungen, Diskussionen stattfinden können, wo Musikunterricht stattfindet, wo Tanzkurse gehalten werden. Es gibt einen Computerraum, ein kleines Büro, das jetzt auch vermietet ist, so unterhält sich das Ganze. Es gibt ein kleines Radiostudio, also die Jugendlichen können da auch hinaus in die Welt senden, zumindest in ihre kleine. Und genau, noch 2 weitere Lehrräume.
Und das habt ihr dann im Jahr 2009 eingeweiht und seitdem steht das da und ihr betreut das seitdem weiterhin und macht aber auch noch andere Projekte da.
Ja, genau. Also das Haus ist im Besitz der Kolping-Familie und wird eben unterhalten durch diese Miete. Und jedes Mal, wenn wir da hinkommen, dann besuchen wir das Haus natürlich, gucken, was da entstanden ist, welche Projekte da jetzt stattfinden. Da ist ganz, ganz viel zustande gekommen, selbstorganisierte Tanzkurse zum Beispiel. Und ja, das war die Grundlage danach zu sagen, wir machen weiter, denn bei diesem Bau sind etwa Freundschaften entstanden, bei denen wir gesagt haben, nur weil jetzt unsere Schulzeit vorbei ist, können wir doch damit nicht aufhören.
Das Ganze war 2009, deswegen heißt eben auch euer Projekt Brasil 09, obwohl es ja bis heute fortbesteht. Ja, und was dann tatsächlich, wie es dann weitergegangen ist mit den ganzen weiteren Projekten, die ihr seitdem da betreut und die du das letzte Mal im April besucht hast, das hören wir dann gleich im nächsten Teil. Danke bis hierhin erstmal.
Danke.
Achso, und du hast uns auch noch Musik, brasilianische Musik da mitgebracht.
Genau, das heißt Caraca Moleque ist von Thiaguinho, dem kleinen Thiago.
Ih, que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe pagodinho só pra relaxar.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Ja, unsere Gästin ist Larissa Holski, die im Jahr 2007 das Brasilien-Entwicklungsprojekt Brasil 09 gegründet hat und gerade jetzt im April zum 6. Mal wieder in Porto war, da wo das Projekt stattfindet. Und da hast du uns auch ein paar Sachen aufgezeichnet. Im Moment hören wir was, das klingt nach Kirchenmusik.
Genau, da war ich in einem sonntäglichen Gottesdienst in der Kirche von Porto, die steht ganz im Stadtzentrum und was ich wunderschön finde, die Türen stehen einfach immer offen und diese Musik, der Gesang klingt dann auch in die ganze Stadt hinaus.
So wie es jetzt im Moment gerade klingt, klingt es dann also dann auch in der Stadt. Wie sieht es denn aus da in Porto, eurem Projektort?
Ja, ringsum, um die Kirche sind erstmal kleine, einfache, bunt verputzte Häuschen, von denen die Farbe abblättert. Und auf der Prassinha, dem kleinen Platz, da ist huckeliges Kopfsteinpflaster. Da ist immer viel los. Außerhalb vom Stadtzentrum findet man vor allem Lehmhütten. Da sind die Dächer aus Palmenblättern. Da waschen die Frauen ihre Wäsche im Fluss. In den Häusern gibt es keinen richtigen Fußboden, sondern das ist gestampfte Erde, ist also alles sehr einfach. Und ja, mittags ist es meistens ganz ruhig überall, da ist ja auch eine große Hitze, das ist ja unweit vom Äquator. Und morgens und nachmittags ist dann aber die ganze Stadt auf den Beinen, meistens zu Fuß, zu dritt auf einem Fahrrad oder auch mal auf einem Motorrad, da passt oft die ganze Familie drauf. Es gibt unheimlich viele Kinder, ja, und ständig läuft irgendwo Musik.
Nun ist ja das Projekt, was ihr gegründet habt, ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche von Deutschland und Brasilien. Weshalb brauchen die Jugendlichen in Porto denn da eure Unterstützung?
Ja, in Porto ist das größte Problem, dass es keine nennenswerte Wirtschaft gibt. Es gibt auch kaum Infrastruktur, also es wird fast nichts produziert, Kleidung, Lebensmittel, Möbel, alles wird aus anderen Städten geliefert und Deshalb gibt es kaum Arbeitsplätze für Jugendliche. Die Schulen sind außerdem schlecht und wenige sind nach der Schulzeit qualifiziert fürs Studium.
Das heißt, was machen die nach ihrer Schulzeit?
Ja, die meisten sehen sich gezwungen, in die Metropolen zu gehen. Und wenn sie qualifiziert fürs Studium sind, dann fehlt oft das Geld. Und deswegen fangen sie da an zu arbeiten. Und dadurch resultiert auch eigentlich das größte Problem für diese Stadt. Das ist die Landflucht. Und vor allem die jungen Menschen mit großen Ambitionen, die Talentierten, die gehen. Und wenn das dann nicht klappt, haben sie entweder kein Geld für die Rückfahrkarte oder auch keinen Mut zurückzukommen und zu sagen, mein Plan ist gescheitert, ein besseres Leben anzufangen. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Favelas, die riesigen Armutsviertel vor Rio de Janeiro, São Paulo oder Salvador da Bahia wachsen. Die bestehen hauptsächlich aus Nordestinos, also den Bewohnern aus dem Nordosten Brasiliens.
Das heißt, alle die Menschen, die nach ihrer Schulzeit vom Land in die große Stadt gezogen sind, dann da aber nicht geschafft haben und sich dann nicht trauen und nicht leisten können, wieder zurückzuziehen.
Ja, bei vielen verläuft das so, oder sie finden eben nur eine sehr einfache Arbeit dort, mit der man sich keine größeren Schritte leisten kann.
Jetzt hat das Ganze damit angefangen, dass ihr 113.000 Euro für ein Bildungshaus gesammelt habt. Nun hast du am Anfang gesagt, mit Geld kann man, also man kann nicht nur mit Geld, nein, Geld ist nicht das Einzige, was man tun kann, um zu helfen.
Ja, Geld allein macht es sogar genau, schlimmer,
richtig,
denke
genau,
ich.
Genau, richtig, genau das meine ich. Was ist denn die Alternative? Was könnt ihr denn da tun?
Ja, ganz wichtig für unser Projekt ist, dass wir uns wirklich gegenseitig besuchen. In knapp 3 Wochen kommen jetzt mal wieder 8 Brasilianer zu uns und dann arbeiten wir zusammen. Also hier zum Beispiel auf unserem Schulhof, der wird da renoviert und es wird ganz viel gespielt und geredet und getanzt. Und dabei reden wir eben über alles, was uns Freude macht, aber auch was uns bedrückt und überlegen gemeinsam, wie man das ändern könnte. Und die Jugendlichen aus Porto selbst haben eigentlich die besten Ideen, wie man ihre Situation verbessern kann. Und so planen wir dann zusammen diese Bildungskurse, jetzt unsere Obstkooperative oder Solarprojekte. Wir sammeln auch gemeinsam das Geld und setzen das dann um. Und ich glaube, das Wichtigste für alle Beteiligten dabei ist, dass wir Selbstbewusstsein entwickeln und Handlungsfähigkeit, dass wir uns trauen, kreativ zu sein. Denn eigentlich wollen die Jugendlichen ja nicht weg aus Porto. Die glauben nur oft nicht, dass das geht, dass sie da bleiben können. Und solche Barrieren kennen wir Jugendlichen aus Deutschland ja auch. Und so lernen wir gemeinsam, die zu überwinden.
Und genau dafür setzt ihr euch dann in Porto ein, dass die Leute eben in dieser Stadt auch eine Zukunft haben und nicht wirklich in die Großstädte müssen.
Ja, wir geben denen eigentlich den Mut, sich selbst einen Weg auszudenken, wie sie das schaffen können. Und wir sehen immer mehr, dass das auch klappt.
Wie das Ganze aussieht, das hören wir dann gleich im nächsten Teil unseres Gespräches. Larissa Holzki ist zu Gast, die das Entwicklungsprojekt Brasil 09 gegründet hat und jetzt im April zuletzt in Brasilien unterwegs war. Und über deine Reise und über euer Projekt reden wir heute in der Sternzeit.
Domradio. Das Wort um eins.
Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Ein Zitat von Mahatma Gandhi.
Radio Sternzeit.
Wir reden über das Brasilien-Entwicklungsprojekt Brasil 09 und bei uns im Studio ist Larissa Holzki, die das Projekt im Jahr 2007 gegründet hat und hat uns gerade ihr Wort zur vollen Stunde mitgebracht. Und das kam von Mahatma Gandhi. Warum genau dieser Satz? Warum Mahatma Gandhi?
Ich habe den irgendwann mal, während wir unser Projekt entwickelt haben, gefunden und habe gedacht, ja, genau das ist das, was wir machen. Man kann viel lamentieren, man kann viel jammern, was in dieser Welt schief geht, man kann aber auch einfach mal bei sich selbst anfangen und im Kleinen was verändern. Man muss nicht immer die ganze Welt verändern, aber man kann ja vielleicht die Welt für jemanden oder für sich selbst verändern. Und ich glaube, man muss sich das vor allem erstmal zutrauen, dass das geht.
Und dass das geht, das merkt ihr jetzt seit eben 7 Jahren, seitdem das Ganze schon läuft. Und dass das Ganze erfolgreich ist, merkt man auch daran, dass ihr vergangenen Mittwoch vom Bundespräsidenten empfangen und ausgezeichnet wurdet für ein Kartenspiel, das ihr entwickelt habt für Toleranz gegen Vorurteile. Und darüber reden wir dann gleich weiter.
Domradio Sternzeit.
Gäste am Samstag.
Unsere Gästin heute heißt Larissa Holzki und wir reden über das Brasilien-Hilfsprojekt, Brasilien-Entwicklungsprojekt, so rum ist es genau. Brasil 09, das im Jahr 2007 ins Leben gerufen wurde in der Stadt Porto. Was damit angefangen hat, dass ihr da ein Bildungshaus finanziert habt und wo seitdem eine Zusammenarbeit besteht. Brasilianer kommen nach Deutschland, Deutsche kommen nach Brasilien und unterstützen sich da gegenseitig. Und ich habe es gerade eben in der vergangenen Stunde schon erwähnt, ihr wurdet am Mittwoch empfangen im Schloss Bellevue vom Bundespräsident Gauck und da ausgezeichnet.
Genau. Anlass war der Wettbewerb Eine Welt für alle, alle für eine Welt. Und dort wurde Brasilien 09 ausgezeichnet als bestes entwicklungspolitisches Schulprojekt der Klassen 11 bis 13 in Deutschland. Das ist also eine ganz hohe Auszeichnung. Da haben sich über 570 Projekte beworben. Und Bundespräsident Joachim Gauck hat dann auch persönlich die Urkunde überreicht. Es ist schon das zweite Mal, dass wir in diesem Wettbewerb ausgezeichnet wurden. Das letzte Mal vor 2 Jahren. Und ja, besonders schön ist, wir wurden nicht etwa ausgezeichnet, weil wir dort ein Bildungszentrum und eine Obstkooperative aufgebaut haben und in beiden Ländern nun auch Solaranlagen installieren, sondern es war eine Auszeichnung für ein Kartenspiel.
Also eine Auszeichnung für ein Kartenspiel, wie Skat, Uno, Mau Mau und sowas.
Ja, genau genommen ist es in diesem Fall ein Quartett. Wir nennen das das globale Chancenquartett. Kennst du diese Autoquartette?
Genau, mit der LKW, der 500 Kubik Hubraum hat, schlägt den Porsche mit 400 Kubik Hubraum, sowas, ne?
Ja, so ähnlich, genau. Und wir haben eben so ein Spiel entwickelt mit Menschen aus 8 unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Hautfarben, Geschlechtern, Ausbildung, Infrastruktur. Genau, die man dann vergleichen muss.
Das, dann ist einer besser als der andere, oder wie?
Als Kriterien gelten also diese Stereotype. Je nach Land werden ja leider bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminiert und haben deshalb kaum Chancen auf sozialen Aufstieg. Also in unserem Spiel schlagen Männer dann Frauen, weiß schlägt schwarz, hetero schlägt homosexuell, gesund schlägt krank und so weiter. Und als Spieler merkt man dann, wie ungerecht und falsch das ist. Und man fängt an nachzudenken und in der zweiten Spielrunde können sich die Spieler auch selbst überlegen, welche Kriterien denn gerechter wären.
Das klingt aber im ersten Moment eher sogar fast umgekehrt, als ob man solche Stereotypen doch bestätigen würde, oder? Wenn jetzt der Weiße gegen den Schwarzen gewinnt und sowas?
Ja, im ersten Moment ist es sicherlich so. Aber es wird dann auch sehr abstrus, weil dann ein Kevin aus Berlin-Marzahn plötzlich die Bundeskanzlerin in Deutschland schlagen kann, weil er ja das mächtigere oder das chancenreichere Geschlecht hat. Und so merkt man dann ganz schnell, so sind die Chancen nicht verteilt und ja, man kann tatsächlich als Frau manchmal mehr erreichen.
Und das führt dann dazu, dass die Leute dann tatsächlich, die das spielen, auch mehr drüber nachdenken und deswegen wurdet ihr auch vom Bundespräsidenten ausgezeichnet.
Genau. Und ja, besonders schön ist eben an diesem Projekt oder an diesem Kartenspiel, das wurde auch besonders gewürdigt, dass wir genau das in unserer Partnerschaft erleben. Also die Jugendlichen in Porto haben ja oft das gleiche Potenzial wie die Jugendlichen aus Deutschland, die sie besuchen oder die sie besuchen kann. Und trotzdem, sie haben weniger Geld, sie haben keine guten Schulen, sie haben oft keinen Computer zu Hause, es gibt eine schwache Infrastruktur und deswegen können sie dieses Potenzial einfach nicht ausschöpfen. Übrigens gibt es auch 2 Spielkarten mit echten Jugendlichen aus unserem Projekt. Das ist einmal meine kleine Schwester und ein Freund aus Brasilien. Und beide haben dieses Spiel auch mitentwickelt. Und ja, aus unseren Eindrücken, die wir da gewinnen, wollen wir gerne ja dieses Ganze auch für Kinder erlebbar machen.
Finde ich eine beeindruckende Sache. Also mit Spielen und Reden kann man tatsächlich die Welt ein bisschen besser machen. Wie das funktioniert, das hören wir gleich im nächsten Gesprächsteil. Vorher hast du uns aber nochmal von deiner letzten Brasilienreise im April auch nochmal brasilianische Musik mitgebracht.
Ja, jetzt kommt Luan Santana, den hören wir tatsächlich sehr oft in Porto zusammen. Diesmal mit dem Song Se Topa.
Se Topa, simbora! Se Topa! Joga na palma da mão e vem!
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Ja, unsere Gästin ist Larissa Holzki vom Entwicklungsprojekt Brasil 09, die gerade in der brasilianischen Stadt Porto war. Und genau das hören wir nämlich. Wir sind nämlich gerade zu Gast auf dem Marktplatz in Porto. Und du hast uns gerade erzählt, dass ihr versucht, die Welt bisschen zu verbessern durch Reden und durch gemeinsam Lachen und Spaß haben. Das ist aber bei weitem nicht das Einzige, was ihr macht.
Nein, das stimmt. Das reicht uns nicht. Das letzte Mammutprojekt, das wir auf die Beine gestellt haben, ist unsere Obstkooperative Frutticultura und die besteht vor allem aus drei Teilen. Das ist zum ersten eine eigene Plantage, dort pflanzen Jugendliche und pflegen Obstbäume und ernten schließlich die Früchte. Und der zweite ist ein Betriebsgebäude. Da werden diese Früchte dann verarbeitet und später auf dem Markt verkauft oder auch an die Stadt. Also unsere größten Abnehmer werden bald die Schulen im Stadtgebiet sein. Da bekommen die Jugendlichen dann einmal am Tag gesunde Lebensmittel. Und ja, der dritte Fuß dieses Projektes ist, dass alle mitmachen dürfen. Also jeder kann uns sein überschüssiges Obst verkaufen, das in der Nähe seines Hauses wächst. Kann er zu uns bringen, im Korb auf dem Kopf, mit dem Esel, mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad. Ja, oder wir kommen eben und pflücken das und zahlen den Menschen natürlich auch einen Preis dafür. Und so kann die ganze Stadt eigentlich mit profitieren von diesem Projekt.
Also verstehe ich das richtig? Euch gehört quasi eine Plantage in Brasilien und dazu auch noch das Betriebsgebäude dafür.
Ja, das ist fast richtig. Also wir haben das Ganze zum Großteil finanziert, aber jetzt ist die Plantage und auch das Betriebsgebäude in Besitz der Kolbing-Familie.
Wie groß ist denn das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das sind 3 Hektar. Und,
das heißt 3 Fußballplätze?
Ja, so ungefähr. Genau, das ist ein bisschen außerhalb von der Stadt. Ein Gelände noch überhaupt nicht angeschlossen, auch an das Stromnetz. Also deswegen brauchen wir da jetzt auch Solarenergie, um das Wasser pumpen zu können. Und bei diesen 3 Hektar ist aber wichtig, dass nur auf 1 Hektar wirklich angebaut wird. Die anderen 2, die stehen inzwischen nicht offiziell unter Naturschutz, aber wir werden die Palmen, die da wachsen, und die anderen Pflanzen nicht anrühren. Denn in Brasilien ist der Umweltschutz in vielen Regionen noch nicht weit. Und es gibt überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass es schön ist, Natur zu erleben. Es gibt keine Wanderwege durch den Wald, wie man das hier zum Beispiel kennt. Und auf unserem Grundstück soll eben genau das passieren. Es soll ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt in der Natur. Also auch eine stachelige Palme ist keine Bösartigkeit der Natur, sondern es kann was Wunderschönes haben. Und wir finden da auch immer viele Tiere und Insekten vor.
Nun gehe ich nochmal zurück auf euer Ursprungsprojekt, was im Jahr 2009 war, deswegen heißt es ja Brasil 09, wo ihr 113.000 Euro gesammelt habt für das Bildungshaus, das erste Bildungshaus. Von da aus ist das ja dann alles ins Rollen gekommen. Das war ja bestimmt schwierig genug damals, diese 113.000 Euro zu bekommen. Jetzt habt ihr das nächste oder ein weiteres, ihr macht ja, kann man sagen, jedes Jahr ein Projekt?
Nee, immer wenn es fertig ist, kommt wieder was Neues, Großes. Also jedes Jahr gibt es eine Jugendbegegnung und natürlich steht die unter einem besonderen Stern und einem besonderen Motto. Aber diese wirklichen Großprojekte wie das Jugendhaus oder jetzt Frutticultura, Obstanbau, das dauert schon 2, 3, manchmal auch 5 Jahre.
Aber wie schafft man es denn tatsächlich, Projekt nach Projekt nach Projekt zu finanzieren? Also wie ist da nicht irgendwann das Geld alle?
Ja, natürlich ist es immer wieder alle und dann muss man sich immer wieder neue Gedanken machen, wie kriegen wir was Neues zusammen. Also das Projekt Frutticultura hat auch wieder 100.000 Euro gekostet und unser Prinzip ist das, dass wir selbst so viel arbeiten, wie wir eben irgendwie können. Also zum Beispiel bei Schulveranstaltungen werden Cocktails verkauft, wir nehmen da an Stadtfesten teil, wir verkaufen Waffeln, wir gehen babysitten, Zeitungen austeilen und so weiter. Und mit diesem Engagement gehen wir auf Stiftungen zu und sagen, wir machen selbst neben der Schule oder jetzt neben dem Studium so viel, wie wir irgend können, den Rest müsst ihr bitte drauflegen.
Und das funktioniert auch.
Das kommt oft gut an, genau. Also bei Frutticultura hat zum Beispiel die Bingo-Umweltstiftung aus Niedersachsen 25.000 Euro gestiftet. Und hinzu kommen Wettbewerbsgewinne, wie jetzt beim Bundespräsidenten. Da habe ich ja eben schon was zu erzählt. Und auch viele private Sponsoren sagen natürlich, dafür gebe ich gerne was. Und meine Reise im April hat zum Beispiel der Verein Engagement Global aus NRW-Landesmitteln bezahlt.
Kann man denn sagen, wie viel Prozent des Geldes von euch tatsächlich erwirtschaftet wird und wie viel durch Spenden und Stiftungen dazukommen?
Das ist schwierig zu sagen generell, aber oft ist unser Anteil 25-50%.
Was aber auch schon ordentlich ist, ziemlich ordentlich, wenn man von den Beträgen von um die 100.000 Euro spricht im Zusammenhang.
Also natürlich muss man dazu sagen, dass unsere Reisekosten da auch immer drin sind. Die werden nicht ganz von den Eltern gezahlt. Sowieso ist keiner verpflichtet, dafür zu zahlen, sondern die Jugendlichen arbeiten so viel, dass das durch Spenden finanziert werden kann. Aber natürlich sind die Eltern und Familien da auch weit vorne mit dabei, für diese Reisen auch zu spenden.
Wie war das denn jetzt mit eurem letzten Projekt? Wie viel hat das denn da gekostet?
Ja, 100.000 Euro hat das auch wieder gekostet. Ja. Allerdings muss man sagen, wir sind da noch nicht ganz fertig. Also wir sind ja keine Profis, wir lassen uns immer beraten bei solchen Projekten, sprechen auch mit anderen Vereinen, die Ähnliches umgesetzt haben, wie jetzt so eine Obstplantage aufzubauen. Und trotzdem stellen wir dann immer wieder fest, hier haben wir vergessen, Geräte einzuplanen, das und das brauchen wir noch. Und da gehe ich mal von aus, dass da jetzt noch einige tausend Euro zusammenkommen werden an Dingen, von denen wir denken, dass sie uns noch fehlen. Also zum Beispiel brauchen wir jetzt eine genauere Digitalwaage, damit wir abmessen können, wie schwer unsere Produkte sind, wenn wir auf dem Markt verkaufen und das wirklich genormt ist.
Du hast ja das Projekt nicht nur ins Leben gerufen. Was hast du denn jetzt in diesem letzten Projekt, was hast du denn da gemacht?
Ja, ich war von der Entwicklung natürlich von Anfang an dabei. Angefangen hat das Ganze noch auf der Baustelle für das erste Großprojekt, das Bildungshaus, wo wir uns gefragt haben, wie machen wir jetzt weiter? Wir wollen ja jetzt nicht auseinandergehen für immer. Und da ging es darum, gut, dieses Bildungshaus, das ist häufig für schulbegleitende Projekte genutzt worden. Aber was machen die Jugendlichen eigentlich, wenn sie fertig sind mit der Schule? Und dann war natürlich die Idee da, okay, sie müssten eine Ausbildung machen und was ist das Potenzial der Stadt? Und dann haben die Jugendlichen gleich gesagt, wir haben doch eigentlich das Potenzial, hier Früchte anzubauen. Das macht nur keiner. Und dann bin ich schon im Jahr darauf mit Freunden wieder nach Brasilien geflogen. Wir haben viele Projekte besucht und sind dann mit diesen Eindrücken zurückgekommen, haben auch die Brasilianer mal mitgenommen aus unserem Projektort, um Eindrücke auf anderen Plantagen zu sammeln. Und so hat sich das von Jahr zu Jahr entwickelt. Wir waren dann 2011 nochmal da, haben da das Grundstück gekauft und das erstmal bereinigt. Und jetzt auf dieser Reise haben wir tatsächlich die ersten Pflanzen gekauft. Wir sind also einmal quer durch den Bundesstaat gefahren mit einem kleinen LKW und haben dann auf der Ladefläche die Pflanzen zurückgebracht und haben die dann gepflanzt in wahnsinniger Hitze, direkt unter der Sonne. Und jetzt hoffen wir mal, dass die gut anwachsen. Wir haben schon die ersten Bilder gekriegt, also sind tatsächlich schon ein ganzes Stück gewachsen. Und außerdem haben wir natürlich schon angefangen, von anderen Leuten Früchte einzusammeln, haben die weiterverarbeitet. Und habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, wie man Acerola verarbeitet und Mango, Guave, was auf Portugiesisch Guayaba heißt. Und außerdem musste ich dieses Projekt abrechnen, denn das verlangen natürlich unsere Geldgeber aus Deutschland und sowas wie Bingo Umweltstiftung. Und da haben wir natürlich die Bons zusammengesucht, die da in den ganzen letzten Jahren angefallen sind und haben auch die Sachspenden bewertet, die da zusammengekommen sind. Das war eine ganz schöne Arbeit und es gibt auch viele Dinge, wo die Brasilianer gar nicht sehen, dass das einen Wert hat und dass man das auch als Projekteigentum jetzt sehen muss und bewerten muss. Und deswegen war es ganz wichtig, dass wir das zusammen gemacht haben, weil immer dieses Verständnis unterschiedlich ist. Was brauchen die da an Berichterstattung über das Projekt und was brauchen wir?
Nun ist ja die Idee hinter eurem Projekt, dass ihr den Jugendlichen in Porto die Chance gebt, dass sie tatsächlich auch in ihrer Heimatstadt eine Perspektive bekommen und eben nicht in die großen Städte auswandern müssen. Heißt das denn in diesem Zusammenhang jetzt, dass die jetzt alle Obstbauern werden wollen müssen, wenn ihr denen dann eine Plantage mit ins Leben ruft?
Nein, das müssen sie auf gar keinen Fall. Denn das Wichtigste an diesem Projekt ist eigentlich, dass man lernt zu investieren, dass man lernt Ideen umzusetzen, dass man auch merkt, dass man mal Rückschläge verkraften kann. Und mit diesen Erfahrungen, denke ich, kann man in jedes Berufsleben starten. Und wir haben tatsächlich jetzt die ersten Jugendlichen, die für dieses Projekt zurückgekommen sind. Jugendliche, die schon in São Paulo waren, die schon in Rio de Janeiro waren und von diesem Projekt gehört haben. Und die jetzt mit mir auf der Reise Bäume gepflanzt haben, zum Teil, die erst in 7 Jahren Früchte tragen. Und das hat mich selbst tief berührt. Da standen mir auch die Tränen in den Augen, als ein Jugendlicher zu mir gesagt hat, Larissa, dieser Baum trägt in 7 Jahren Früchte und ich werde die ernten. Das zeigt ja, welche Zukunftsperspektive sie da inzwischen haben.
Nun steckt ja nicht bloß vor Ort, sondern hier für dich, das haben wir ja gerade gehört, da auch viel Arbeit drin. Wie schaffst du das überhaupt, denn das noch neben Studium und neben Ausbildung, das auch noch alles unter einen Hut zu bringen?
Ja, das ist manchmal schwierig. Manchmal schafft man auch gar nicht, alles unter einen Hut zu bringen. Dann muss man eben Prioritäten setzen. Und gerade immer, wenn ich da war, dann liegen die Prioritäten häufig auch auf diesem Projekt, weil es mich einfach tief berührt, weil es meine Freunde sind, für die ich mich da einsetze. Und weil ich manchmal denke, das bringt mich persönlich auch weiter, als meine Hausaufgaben für die Uni zu machen.
Das stimmt. Das ist dann aber auch eine wichtige Lebensweisheit, auch in dem Zusammenhang, dass man da auch Kompromisse machen muss, ne?
Ganz bestimmt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also wir Jugendlichen in Deutschland lernen ganz bestimmt mindestens genauso viel aus diesem Projekt wie die Brasilianer. Und es sind auch viele, die in dem Projekt Aufgaben übernommen haben, die sie dann später in der Ausbildung oder im Studium fortgesetzt haben. Also meine journalistische Karriere, sag ich jetzt mal, die hat eigentlich auch mit diesem Projekt begonnen, weil ich immer die Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe und irgendwann die Lokalzeitung gesagt hat, willst du nicht mal für uns was ganz anderes schreiben? Und ja, wir haben auch unseren ersten Kassenwart inzwischen so weit, dass er eine Ausbildung gemacht hat zum Steuerberater, auch angeleiert durch dieses Projekt. Und da sind ganz viele, die auch im Studium dann Lateinamerika-Studien machen oder so. Auf die Idee wären sie wahrscheinlich niemals gekommen, wenn sie sich nicht durch unser Projekt dafür hätten begeistern können.
Da merkt man auch eben, dass das Projekt eine Zusammenarbeit ist und nicht bloß den Menschen in Brasilien, sondern auch euch hier in Deutschland was bringt.
Ganz genau.
Brasil 09, ein Entwicklungszusammenarbeitsprojekt in Porto im Nordosten von Brasilien. Das stellen wir heute vor in der Sternzeit. Zu Gast ist die Gründerin des Projektes, Larissa Holski. Wir haben bis jetzt schon mal über das Projekt gesprochen. Und natürlich müssen wir, wenn du gerade eben in Brasilien warst und dein erstes Wort im Leben Tor war, müssen wir natürlich auch noch über Brasilien und Fußball reden. Und das machen wir gleich in der kommenden halben Stunde.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn wir über Brasilien reden und gerade Fußball-WMs, dann müssen wir natürlich auch über Fußball reden. Du warst auch bei einem Fußballspiel?
Ja, das, was man jetzt gerade hört, das ist von einer Stadtmeisterschaft. Da spielen vier verschiedene Städte, die ganz in der Nähe liegen, gegeneinander und tragen da die Pokalsieger aus. Und jetzt fängt auch noch das Trommelspiel an. Also eine Gruppe hatte da ja richtig Trommler dabei und die haben richtig viel Lärm gemacht.
Kann ich mir vorstellen, dass das eher ein kleineres Spiel ist im Vergleich zur Fußball-WM, dass da trotzdem aber Krach gibt bis zum geht nicht mehr?
Ja, da ist die ganze Stadt auf den Beinen, wenn da die Stadtauswahl spielt. Also da kommen Kinder, das ist oft erst nachts nach 22 Uhr, aber da sind auch Babys dabei, da sind Kinder dabei, Oma und Opa kommen natürlich und ja, also manche fahren da wirklich auch 2 Stunden durch die Gegend, nur um diese Spiele sehen zu können.
Wir haben es vorhin erwähnt, dein erstes Wort im Leben war Tor. Das heißt, du Fußball spielt eine relativ große Rolle in deinem Leben. Kann man denn ein Fußballspiel, was man sich in Brasilien anguckt, vergleichen mit einem Fußballspiel hier in Deutschland?
Natürlich sind es die gleichen Regeln. Das sind meistens 11 Mann und ein Ball, also 11 Mann in jedem Team. Aber es ist oft eine andere Leidenschaft. Also das sind Freundschaftsspiele und trotzdem haben diese Spiele da eine Dramatik. Die investieren alles, die riskieren Verletzungen, die werfen sich in jeden Zweikampf, die spielen oft auf Beton. Und ja, wo du hier schon denkst, na, auf Kunstrasen sind die Leute vorsichtig, das ist kein Vergleich. Und so eine Niederlage ist dann auch ein richtiges Drama und dann ist die Stimmung 2-3 Tage wirklich schlecht.
Wie stehen denn allgemein gesprochen die Brasilianer zum Fußball?
Die Brasilianer, das ist ja immer gefährlich zu sagen, alle lieben Fußball, aber es geht in diese Richtung. Also ja, ich glaube, viele Brasilianer lernen Fußball spielen, bevor sie laufen können.
Ich glaube, das ist gerade ein Tor gefallen.
Ich glaube auch. Ja, man hört's. Jeder ist dafür irgendwie begeistert und es gibt die eine Gruppe, die tanzt und die andere, die Fußball spielt, würde ich sagen. Ja, aber eigentlich ist es ihr Spiel und es gibt ja vieles an diesem Land zu kritisieren, aber sie wissen, seit eh und je gehören sie im Fußball zu den Besten, das wollen sie sich auch auf keinen Fall nehmen lassen.
Was ja oftmals kritisiert wird, ist, dass die Fußball-WM jetzt im Moment den Fokus auf die paar Städte, auf die paar großen Städte legt, in denen tatsächlich die Spiele stattfinden und dass man vom Rest des Landes eigentlich gar nichts mitbekommt in den Medien. Kannst du das so bestätigen?
Ja, das kann ich bestätigen. Es liegt aber natürlich auch daran, dass dieses Land einfach so riesengroß ist und Nachbarstädte manchmal eine Stunde mit dem Motorrad oder so entfernt liegen. Ja, in Städten wie Porto kommt diese WM natürlich nicht so an. Klar ist das Land und alle feiern da mit und noch intensiver als vor 4 Jahren bei der WM. Aber von dem wirtschaftlichen Aufschwung oder so bekommen die natürlich überhaupt nichts mit.
Mal allgemein gesprochen, in den Großstädten, wo die Spiele stattfinden, wie sieht's da aus? Das sieht wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus als in Porto.
Das sind vollkommen unterschiedliche Strukturen. In Porto ist es ja so, dass die Menschen eher alle gleich sind vom Gehalt her, das sie bekommen. In Städten wie Rio, in Salvador, in Fortaleza sind es ja riesige Gefälle zwischen Arm und Reich. Ich war schon da, ich war in 6 WM-Städten bisher. Und da sieht man Hochhäuser oben mit Hubschrauberlandeplatz drauf, da sind hohe Mauern drumherum. Da gibt es Pförtner, die da aufpassen und jeden einer Passkontrolle unterziehen, der da rein will in diese Komplexe. Viele Menschen, viele reiche Menschen in Brasilien müssen ihre Häuser eigentlich gar nicht verlassen. Die haben dann Pool in diesem Gebäudekomplex. Wie gesagt, Hubschrauberlandeplatz, da sind Einkaufszentren in den Häusern drin. Das ist unglaublich. Und direkt daneben sind eben diese Favelas, wo es oft keinen Strom gibt, kein fließendes Wasser. Dünne Wände, wo 7 bis 10 Menschen auf engstem Raum zusammenwohnen. Das ist unglaublich, wenn man sieht, ja, wie arm und reich da aufeinander trifft.
Und trotzdem werden die dann durch den Fußball wieder alle in gewissem Sinne vereint.
Auf jeden Fall. Die stehen alle zusammen hinter ihrer Seleção und da ist jeder gleich. Also gestern wurde ganz oft im Stadion skandiert, ich bin Brasilianer mit ganz viel Stolz und ganz viel Liebe. Und da machen die auch keinen Unterschied dann mehr zwischen der Hautfarbe, zwischen dem Einkommen. Und man sieht das ja auch an der Seleção. Da sind Spieler, die eher einen portugiesischen Hintergrund haben, andere haben einen afrikanischen. Und manche kommen aus den Favelas und anderen ging es schon in der Kindheit besser.
Spielen denn jetzt die ganzen Sozialproteste in Brasilien, die gerade im Vorfeld der WM eine große Rolle gespielt haben, wird denn da jetzt eigentlich noch drüber gesprochen?
Natürlich wird ganz viel drüber gesprochen, weil die ganze Welt erwartet, dass sie weitergehen. Ich persönlich habe das eigentlich nicht erwartet. Ich konnte mir schon vorstellen, dass jetzt, wenn die WM ist, die Menschen auch den Fußball feiern wollen, sich das nicht nehmen lassen können. Aber die Probleme, die vorher kritisiert wurden, die gibt es natürlich immer noch. Und ich denke, das wird auch nochmal aufkommen. Ich hätte jetzt immer getippt, das passiert, sobald Brasilien aus dem Turnier ausscheidet. Mal gucken, wie das jetzt wird. Ich meine, aktuell sind sie natürlich noch drin und im Moment, selbst wenn sie ausscheiden würden, kann ich mir auch vorstellen, dass da nicht Dilma, die Präsidentin, schuld ist, sondern dass alle das jetzt als Schicksalsschlag sehen, weil natürlich gestern ihr großer Starnehmer aus dem Turnier gefoult wurde, muss man ja leider sagen.
Kann man also das Ganze zusammenfassen, dass durch die Fußball-WM die Brasilianer näher zusammenrücken, vielleicht ein ganz anderes Gefühl für ihr Land noch bekommen, aber die Probleme nicht von heute auf morgen weggeblasen sind?
Ja, so ähnlich kann man das wahrscheinlich sagen und nach der WM wird sich da wahrscheinlich auch einiges wieder dran ändern.
Wann fliegst du das nächste Mal nach Brasilien?
Ich hoffe im nächsten Jahr, die Tickets sind noch nicht gebucht. Jetzt kommen ja erstmal die Brasilianer zu Gast und es wird spannend, wie jetzt am Dienstag das Spiel ausgeht, denn da werden wir natürlich ganz viel drüber reden und ich wünsche den Brasilianern jetzt alles Gute für dieses Spiel. Mein Herz schlägt da für beide Teams ähnlich und also gerade weil Neymar jetzt ausgeschieden ist, würde ich es denen auch durchaus gönnen. Aber trotzdem werde ich mir da von denen einiges anhören müssen, wenn Brasilien tatsächlich ins Finale kommt und Deutschland am Dienstag ausscheidet.
Larissa Holzke war bei uns heute im Studio vom Brasilien-Hilfsprojekt Brasil 09. Ich nehme mal an, nähere Informationen zu euch gibt es dann auch noch im Internet, ne?
Genau, wir haben eine Internetseite, das ist www.brasil09.de und noch aktiver sind wir auf Facebook, einfach facebook.com/projektbrasil09 und da kann man natürlich auch ganz viel nochmal nachlesen zu unserem Wettbewerbsgewinn am Mittwoch, auf den wir sehr stolz sind. Und viele andere interessante Informationen wird es da auch zum Besuch der Brasilianer geben.
Und als Dankeschön, dass du heute vorbeigekommen bist, bekommst du von uns noch einen Musikwunsch. Und der hat schockierenderweise nach diesen knapp 2 Stunden jetzt überhaupt nichts mit Brasilien zu tun.
Nee, da hatte ich ja schon 3 Songs mitbringen dürfen. Und jetzt heißt das Lied Cabrio im Regen. Das ist von Bye Bye. Das sind 2 Männer aus Leipzig, Oliver Haas und Tim Ludwig. Und die beiden werden im Oktober bei einem guten Freund von mir in Köln im Wohnzimmer spielen und da werden wir unser zweites Wohnzimmerkonzert veranstalten. Wir freuen uns da drauf und auch meine Freunde, die bestimmt jetzt mitgehört haben und deswegen habe ich dieses Lied ausgesucht.
Wann ist das?
Am 24. Oktober. Du bist eingeladen, Renato.
Auf alle Fälle klingt es dann so.
Heute Mittag habe ich 3 Termine.
2 Stunden Sternzeit gehen an dieser Stelle zu Ende. Wir haben gesprochen mit Larissa Holzke über ihr Brasilien-Entwicklungszusammenarbeitsprojekt Brasil 09.
Ja, und die Sendung von heute gibt es zum Nachhören im Internet auf domradio-sternzeit.de und zum Runterladen als Podcast.
In der kommenden Woche dann melden wir uns wieder. Dann blicken wir nämlich kurz vor Schluss, kurz vor Endspiel der WM, blicken wir schon mal in eines der kommenden WM-Länder. Dann blicken wir nach Katar und fragen mal, was läuft da richtig, was läuft da falsch? Wie sieht es da eigentlich aus in Katar? Das war die Sternzeit. Heute am Mikrofon mit
Larissa Holzki
und Renato Schlegelmich. Und wir verabschieden uns recht herzlich und sagen Tschüss.
Tschüss.